Deutschlandfunk zur Diskussion.
Eskalation, wohin? Der Iran, die USA und Europa. Die Diskussionsleitung hat Klaus Remme.
Guten Abend aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks hier in Berlin. Nach der brandgefährlichen Eskalation durch den tödlichen Drohnenangriff der Amerikaner auf den iranischen General Soleimani deutet heute Abend manches auf eine Beruhigung der Lage. Die iranischen Raketenangriffe auf US-Militärstützpunkte im Irak in der vergangenen Nacht haben keine Todesopfer gefordert. Möglicherweise war das kein Zufall. Donald Trump jedenfalls sieht darin ein Einlenken Teherans. Der amerikanische Präsident hat auf die Ankündigung einer direkten militärischen Antwort verzichtet. Was das jetzt, wird weltweit gefragt. Eine von vielen Fragen an meine Gäste heute Abend. In Washington begrüße ich Constanze Stelzenmüller. Sie arbeitet zurzeit bei der Brookings Institution, einer großen Denkfabrik in der amerikanischen Hauptstadt. Und bei mir im Studio hier sind Jürgen Hart, der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Jürgen Trittin ist hier für die Grünen Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und im Vorstand der deutsch-iranischen Parlamentariergruppe. Und Guido Steinberg, Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wer Fragen rund um die politische Lage im Nahen und Mittleren Osten hat, der ist bei ihm an der richtigen Adresse. Guten Abend in die Runde.
Guten Abend. Guten Abend, Herr Boschke. Guten Abend.
Es stellen sich viele Fragen. Ich habe es gesagt, seit Tagen wird über den Bundeswehreinsatz im Irak diskutiert, über das Atomabkommen, über das jeweilige Kalkül in Teheran und Washington, über die Protagonisten. Machen wir alles gleich. Ich würde Sie am Anfang gerne einmal durch die Runde nach einer kurzen Standortbestimmung fragen. Nach diesem Schlagabtausch, nach der Rede des Präsidenten, Frau Stelzenmüller, Sie sind am nächsten dran an ihm, geografisch gesehen. Können wir nach den vergangenen Tagen heute Abend durchatmen?
Ja, tatsächlich nur geografisch. Ich würde sagen, kurzfristig durchatmen ja, mittel- und langfristig nein. Warum? Es sind offensichtlich, scheint mir, nicht nur das Weiße Haus, sondern auch der Iran um Deeskalation bemüht. Aber das Risiko von Fehlkalkulationen, asymmetrischen Reaktionen, versehentlicher Eskalation im Nahen und Mittleren Osten ist erheblich gestiegen. Mit diesen sehr konfusen Aktionen, deren strategisches Endziel unklar bleibt. Das wiederum erhöht enorm das Risiko für Europa und für Israel.
Herr Hart, wie sehen Sie es?
Die große Sorge am Freitagmorgen war ja, dass nach diesem Schlag gegen den iranischen General eine weitere Eskalation folgt. Ausgegangen ist es ja von der iranischen Aggression gegenüber den amerikanischen Truppen im Irak. Die Reaktion darauf war dieser Luftschlag des Präsidenten und die Gefahr war, dass es sich weiterentwickelt. Das ist Gott sei Dank möglicherweise abgewendet, aber es bleiben zwei andere negative Folgen dieser Entscheidung des Präsidenten, nämlich zum einen die neuerliche Solidarisierung der iranfreundlichen Kräfte im Irak mit der iranischen Regierung und auch das Schließen der Reihen innerhalb des Iran. Das haben die Demonstrationen anlässlich der Beerdigung gezeigt. Und zweitens der Parlamentsbeschluss, der irakische, der die Regierung auffordert, die amerikanischen Streitkräfte aus dem Land zu schicken. Das würde im Ergebnis bedeuten, dass der Irak noch stärker unter iranischen Einfluss kommt, als es das vielleicht heute schon der Fall ist. Und das kann nicht im Interesse des amerikanischen Präsidenten, auch nicht in unserem Interesse sein.
Herr Trittin, Konsens mit dem Kollegen aus der Unionsfraktion?
Ich sehe die Reaktion des Iran als ein Signal, dass man jetzt noch keine große Konfrontation will. Ob das künftig so bleibt, weiß man nicht. Die Stellung des Iran im Irak ist durch den Luftschlag gestärkt worden. Und ob der Iran den Plan wirklich aufgibt, die Amerikaner aus dem Irak loszuwerden, das ist die offene Frage. Und wie man sich dazu am Ende verhalten wird, das wird natürlich eine Diskussion innerhalb des Irak sein, zwischen der schiitischen Mehrheit, der sunnitischen Minderheit und den Kurden im Norden. Aber die Frage bleibt offen. Dennoch, heute ist erstmal so ein Stück Entspannung dort. Das eröffnet den Raum für tatsächliche Schritte zur Deeskalation, die Europa jetzt gehen könnte.
Herr Steinberg, sagen Sie mir, wie Sie es sehen und verbunden damit vielleicht gleich die Frage, weil Jürgen Hart das Wort Ausgangspunkt erwähnt. Ich habe mich manchmal gefragt in den letzten Tagen, wohin müssen wir eigentlich zurückgehen, um an die Wurzeln dieses Konflikts zu gehen? Trump erwähnte das Datum 79. Ich glaube, es war Khamenei, der an den Abschuss eines iranischen Flugzeugs 1988 wiederum erinnerte.
Die Iraner würden an 1953 erinnern.
So, da haben wir also, sind wir noch ein paar Jahrzehnte zurück. Sind das akademische Gedankengänge oder ist das wichtig für die Betrachtung der aktuellen Diskussion?
Ja, das sind akademische Gedankengänge, die für die aktuelle Diskussion natürlich wichtig sind. Geschichte spielt nun einmal eine Rolle und an den ungewöhnlichsten Orten. Also zunächst einmal, und damit meine ich natürlich vor allem die Rede von Trump, wo er die 52 Geiseln noch einmal erwähnt hat von 1979. Mir war tatsächlich nicht klar, dass der Herr Trump das so genau wusste. Mhm. Wie dem auch sei.
Geiseln, nur um die Zuhörer daran zu erinnern, in der US-Botschaft amerikanische Geiseln, schwere Hypothek für Jimmy Carter damals. Und die Episode kommt im Moment wieder hoch, ja.
Genau. Also zunächst einmal sehen wir da eine Deeskalation von beiden Seiten. Das ist doch ganz, ganz, ganz deutlich, auch wenn der Revolutionsführer kurz vor der Rede von Herrn Trump noch einmal darauf hingewiesen hat, dass das noch nicht die ganze Vergeltung war. Aber die Iraner haben ihre Pflicht getan. Sie haben das so getan, dass sie die Amerikaner nicht zusätzlich provoziert haben. Herr Trump hat darauf maßvoll positiv reagiert. Aber dann sehe ich es schon so wie Frau Stelzenmüller, mittel- und langfristig kommen Probleme auf uns zu. Und wenn man die Rede von Herrn Trump heute Nachmittag genau hört, dann wird das Thema schon ganz deutlich. Es geht jetzt wieder um das Atomprogramm. Dazu kommt dann das Thema Irak. Ich glaube, dass die Position der amerikanischen Truppen dort nicht mehr haltbar ist. Sie spielen keine Rolle mehr, weil sie nicht mehr gemeinsam mit irakischen Kameraden ins Feld gehen können. Sie müssen, wenn sie dort bleiben, sich vor allem um die Eigensicherung kümmern. Und das macht ihre Rolle dort fast obsolet. Mhm. Wenn es ein positives Signal gibt, dann ist das, dass der Deeskalation von den Golfstaaten, Saudi-Arabien und die VAE, die haben einen regelrechten Kalten Krieg geführt, 2011 bis 2019. Der scheint von ihrer Seite vorbei zu sein, weil sie sich des amerikanischen Schutzes nicht mehr sicher sind.
Jetzt haben wir uns an diese mitunter spontanen Wutausbrüche auch vor Kameras von Donald Trump regelrecht gewöhnt, habe ich den Eindruck, Herr Hart. Sie haben eben im Vorgespräch gesagt, eigentlich so professionell handwerklich betrachtet eine ganz gute Rede. Und es war ja, das Setting war ja ungewöhnlich verglichen mit Pressekonferenzen des Präsidenten, Frau Stelzenmüller. Es war ein Teleprompter, es war gescriptet, deutlich zu merken. Da stand versammelt die militärische Führung, Vizepräsident, alles sehr, 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 sehr staatsmännisch, habe ich schon fast den Eindruck. Lernt Donald Trump?
Ich glaube, dass diese sehr orchestrierte Selbstdarstellung vor allen Dingen der Tatsache geschuldet ist, dass in den 4 bis 5 Tagen vorher das fast absolute Chaos geherrscht hat. In Washington, ja. Man denke nur an die Konfusion im Pentagon über die Frage, ob man nun einen Brief geschickt habe nach Bagdad, dass man jetzt die Truppen abziehe oder nicht. Das alleine hat glaube ich, die Generalität hier Blut und Wasser schwitzen lassen. Das sind die nicht gewohnt. Und das war ein Einblick darin, wie chaotisch und unkontrolliert der sogenannte Interagency Process hier geworden ist, womit gemeint ist, der traditionell extrem sorgfältige, handwerklich sehr genau abgestimmte Meinungsbildungs-, Konsensfindungsprozess zwischen den Bürokratien, die in der nationalen Sicherheit zusammenarbeiten. Und das hat zu tun mit dem natürlich chaotischen Führungsstil von Trump. Mhm. Es hat zu tun mit den enormen Meinungsdifferenzen zwischen dem Präsidenten und der Pro-Kriegsfalken-Fraktion in seiner Administration, die klein, aber sehr laut ist und angeführt ist vom Außenminister. Früher gehörte auch John Bolton dazu, ist nationaler Sicherheitsberater, aber der hat sich ja selber hinauskatapultiert. Ja. Und was auch dabei eine enorme Rolle spielt, glaube ich, ist, dass viele hochrangige Stellen, die hier sogenannte Political Jobs sind, also von einer neuen Administration berufen werden und nicht aus der zivilen Bürokratie kommen, unbesetzt sind momentan. Und dazu gehört nicht zuletzt der Director of National Intelligence, der die Koordinierung der Dienste übersieht. Und das hat, glaube ich, dieses Chaos produziert und diesem Eindruck hat man versucht entgegenzuwirken mit diesem Auftritt.
Herr Steinberg, Sie haben es, glaube ich, in Ihrer Bewertung schon ein wenig vorweggenommen, dennoch auch an Sie beiden, Herr Hart, Herr Trittin, die Frage, dieser Tod oder genauer die Tötung Soleimanis, sie wurde von vielen als Zäsur beschrieben. Ist da eine dauerhafte Veränderung der Lage entstanden oder wird das in 2 Monaten als Episode gelten?
Also erstens, ich neige nicht zur Trumpologie. Ich finde, man soll den Mann mal ernst nehmen. Der hat im Wahlkampf versprochen, dass er das Iran-Abkommen beenden will. Er hat erklärt, dass er dieses Land einem Politik des maximalen Drucks aussetzen will. Und dieser Logik folgt er. Und wenn wir über die jüngste Eskalation reden, dann müssen wir über diesen Punkt reden. Das ist der Ausgangspunkt all dieser Dinge gewesen, die letztendlich zu den Konflikten im Persischen Golf und anderswo geführt. Da muss man den Iran nicht gut finden, aber das ist der Punkt an der Stelle gewesen.
Welcher Punkt?
Die Kündigung des Atomabkommens und die Verhängung von Sanktionen, die im Ergebnis her die iranische Volkswirtschaft so treffen, fast wie einen kriegerischen Angriff. Das ist der Ausgangspunkt der aktuellen Eskalation. Da muss man nicht die 70 oder 40 Jahre, je nach Erzählung, entsprechend zurückgehen. Und das Zweite ist, er hat dann mit der Entscheidung, und die Tötung war eine extralegale Tötung, man kann das auch Mord nennen, an dieser Stelle, hat er eine Situation geschaffen, wo er plötzlich in der gleichen Paradoxie steckt wie George W. Bush. Der hat den Irak überfallen und der Gewinner dieses Krieges war der Iran, der seinen Einfluss in den Irak ausgedehnt hat. Mit dem IS-Aufkommen hat sich das Verhältnis zwischen dem Irak und übrigens dem Iran, der heimlich ja damit kooperiert hat, und den USA ein Stück weit entspannt. Jetzt ist dieses wieder aufgetreten. Es kann, und das wird, wenn Sie mal gefragt, was ist das Einschneidende an dieser Stelle, das Ergebnis kann sein, dass am Ende des Tages die Kräfte, die den Irak in die Abhängigkeit des Iran bringen wollen, noch stärker werden, weil alle westlichen Truppen aus dem Irak abgezogen werden. Das ist politisch natürlich für viele im Irak, für die Sunniten, für die Kurden ein Rückschlag. Aber es ist Ergebnis dieser Aktion, die einfach politisch absolut kurzsichtig gewesen ist und nicht nur völkerrechtlich illegal.
Herr Hart, bevor Sie antworten, warum ist die Bundesregierung so vorsichtig, wenn sie gefragt wird, wie diese gezielte Tötung als Begriff zu verstehen ist? Man scheut sich, diese zu verurteilen, habe ich den Eindruck.
Es ist tatsächlich völkerrechtlich meines Erachtens nicht so ganz so eindeutig, wie Herr Trittin das dargestellt hat. Der amerikanische Präsident beruft sich ja darauf, dass eine unmittelbare Gefahr von diesem General für Amerika ausging. Und das würde nach Artikel 51 der UN-Konvention im Zweifel eine solche Operation, wenn keine andere Abhilfe möglich ist, sogar legalisieren. Aber ich glaube, diese völkerrechtliche Bewertung können wir uns im Zweifel auch schenken. Es ist geschehen, was geschehen ist, und die Folgen sind so, wie wir sie hier jetzt gemeinsam analysiert haben. Es ist tatsächlich der Unterschied in der Strategie des Weißen Hauses, maximaler Druck, und der Strategie der bisherigen Administration unter Obama und der übrigen ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates und Deutschlands, nämlich auf einen Verhandlungserfolg oder auf Verhandlungen zu setzen im Blick auf die Einhegung der iranischen Aggression, speziell was die Bombe angeht. Dieser Strategiekonflikt ist offen zutage getreten wiederum in diesen Tagen, und ich glaube, dass wir das ausdiskutieren müssen. Ich selbst halte die Strategie eines maximalen Drucks gegenüber dem Iran für nicht erfolgsversprechend, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass zum Beispiel Russland es akzeptieren würde, dass der Iran quasi politisch kapituliert vor den Vereinigten Staaten von Amerika. Russland, könnte ich mir vorstellen, wird irgendwo für sich eine rote Linie im Geiste formulieren, wie weit sie bereit sind, Druck auszuüben, aber wo sie auch eben nicht bereit sind zu gefährden, die Souveränität und die Existenz des Iran. Und insofern ist die Strategie des amerikanischen Präsidenten nicht nur eine ziemlich riskante, wie wir es am Freitag gesehen haben, sondern vielleicht auch eine, die am Ende nicht zum Erfolg führen wird. Und das ist meine größte Sorge, die ich habe. Deswegen glaube ich, müssen wir zurückkommen zu der Strategie, dass die Permanent Five, also die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, Druck aufbauen gegenüber dem Iran, aber eben auch auf Verhandlungen setzen, eine Veränderung der Situation zu erreichen, so wie es damals im Zusammenhang mit dem JCPOA ja gelungen ist.
Herr Trittin.
Ich teile ja vieles von dem, was Sie vom Praktischen her sagen, Herr Hart. Nun, einen Punkt, glaube ich, muss ich widersprechen. Die Frage der völkerrechtlichen Bewertung ist keine akademische, keine Petitesse. Wer behauptet, von in dieser Situation wäre von diesem General sozusagen die nationale Sicherheit der USA so ausgegeben, dass sie das Recht hätten, nach der UN-Charta anzugreifen, der kann genauso gut Herrn Erdogan glauben, der, weil es Kurden in Syrien gibt, sagt, ich fühle mich in meiner nationalen Sicherheit bedroht. Da haben wir übrigens gemeinsam an dieser Stelle gesagt, das ist eine Begründung, die können wir nicht akzeptieren, die wollen wir auch nicht akzeptieren, weil die Folge könnte sein, dass die Türkei an dieser Stelle sagt, das ist ein NATO-Bündnisfall und wir seien zur Solidarität verflüchtet. Und ich finde, völkerrechtswidrige Aktionen können keinen Bündnisfall auslösen. Und deswegen ist es keine akademische Frage.
Ich will zu Ihrem Ausgangspunkt, dem Ausstieg der Amerikaner aus dem Atomabkommen, hinkommen und darüber reden. Es gab eine Passage in diesen 9 Minuten von Donald Trump, da erwähnte er Deutschland namentlich. Und hören wir uns die paar Sekunden dieser Rede mal an.
Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal.
Ja, da ist die klare Aufforderung an die anderen Mächte dieses Atomdeals, die 3 europäischen Länder plus Russland und China, auszusteigen aus den Bemühungen, dieses Abkommen zu retten. Es passiert genau das Gegenteil. Heiko Maas ist zusammen mit dem britischen Außenminister gestern in Brüssel zusammengetroffen und man berät darüber, was zu tun ist. Und es dreht sich noch sehr, sehr viel um ein scheinbar aus Sicht Trumps totes Abkommen. Das passt nicht zusammen, Guido Steinberg, oder?
Ja, das ist richtig. Ich bin tatsächlich ganz ähnlicher Meinung wie der Herr Trump in diesem Fall. Ganz einfach deshalb, weil ich glaube, dass die Europäer das Atomabkommen immer falsch gelesen haben. Sie haben vor allem den Erfolg der eigenen Diplomatie gesehen. Der ist ohne Zweifel da, aber das Abkommen ist keines, in dem die Europäer eine Rolle spielen. Es ist ein Abkommen faktisch im Kern zwischen den USA und Iran. Und in dem Moment, als die Amerikaner ausgestiegen sind, war es aus meiner Sicht tot, zumindest solange der Herr Trump Präsident ist. Und ich glaube, dass die Europäer das nicht beachtet haben und sie versuchen jetzt aus meiner Sicht nur noch zu retten, was zu retten ist, in der Hoffnung, dass vielleicht im November ein anderer amerikanischer Präsident gewählt werden könnte. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Weg zurück nicht mehr möglich ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Ereignisse der letzten Monate, die haben die Iraner davon überzeugt, auch Iraner, die davon vorher nicht überzeugt waren, dass sie eine Atombombe brauchen. Sie sehen, wie mit Nordkorea umgegangen wird. Sie haben gesehen, wie mit Gaddafi umgegangen worden ist, der seine Atomwaffe abgegeben hat. Ich glaube, dass wir da einen sehr geduldigen, aber doch einen gezielten Run der Iraner auf die Atombombe sehen werden. Und dann natürlich auch die Reaktionen in der Region. Und dann stellt sich aus meiner Sicht die Frage nach dem Abkommen gar nicht mehr. Wir können natürlich jetzt versuchen, das Abkommen zu retten oder auch ein neues Abkommen zu schließen. Aber ich befürchte, dass die Europäer und auch die Amerikaner und die Israelis in nicht allzu langer Zeit vor der Frage stehen werden, wie stehen wir denn zu einer iranischen Bombe?
Das würde ja bedeuten, dass wir wertvolle diplomatische Energie verschwenden hier in diesen Tagen, wo gerungen wird in den westlichen Hauptstädten in Europa, ob man den sogenannten Konfliktlösungsmechanismus auslöst. Schwieriges Ding, innerhalb des Vertrages ein Artikel mit Fristen, möglichen neuen Sanktionen. Ist das Zeitverschwendung, Frau Stelzmüller?
Also ich würde gerne 2 Dinge sagen. Einmal zum Völkerrecht und dann zu Ihrer Frage. Ich bin mit Herrn Trittin einverstanden und nicht einverstanden. Ich glaube, wir sollten alle nicht vergessen, dass Qasem Soleimani Blut an den Händen hatte wie kaum ein Akteur im Mittleren Nahen Osten. Es ist tatsächlich, und Blut nicht nur von amerikanischen Soldaten oder von westlichen Soldaten, sondern auch von Iranern und Arabern quer durch den Nahen und Mittleren Osten. Es ist aber auch so, dass das Völkerrecht in der Tat eine Bedeutung hat, nicht nur als allgemeine sozusagen Norm, die für alle gelten sollte, sondern auch als Grundsatz, der die Reziprozität im Kriegsvölkerrecht mitbegründet. Das heißt, wenn man Kriegsparteien und sicherheitspolitische Akteure verlassen sich darauf, dass andere Normen einhalten, weil sie einhalten. Und wir sollten vielleicht in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Iraner, bevor sie diese Raketen losgeschickt haben, die Iraker und die Amerikaner informiert haben. Also an gewisse Regeln halten sie sich noch. Ich bin allerdings auch mit Herrn Steinberg, und damit komme ich zu Ihrer Frage, Herr Remmel, sehr einverstanden, dass das JCPOA vermutlich, das Iran-Abkommen, vermutlich eine verlorene Sache ist, weil ganz klar ist, was jetzt das strategische Ziel des Irans ist und weil momentan es so aussieht und ich glaube auf Dauer so aussieht, dass die Iraner, die Russen und ich glaube langfristig auch China zu den neuen Hauptakteuren, den dominierenden Mächten im Nahen und Mittleren Osten werden. Und das hat diplomatische und sicherheitspolitische Konsequenzen für Europa und für Israel, denen wir nicht früh genug ins Auge schauen können. Dazu müssen wir uns verhalten und die Konsequenzen sind für uns erheblich.
Eine hochrangige chinesische Delegation war bereits in Bagdad und hat Unterstützung angeboten, nach dem Motto, wenn wir die Amerikaner rausschmeißen, stehen wir bereit. Es war, glaube ich, sogar chinesische Verteidigungsminister, also auf jeden Fall auf einem sehr hohen Niveau. Ich wollte zum CCPA, also dem Atomabkommen, noch einen Satz sagen. Eines der großen Schwachpunkte dieses Atomabkommens ist ja die begrenzte Laufzeit. Und wir schreiten ja in der Zeit weiter voran. Das heißt, wenn es gelingen würde, das CCPOA, so wie es ursprünglich gefasst ist, jetzt wieder zu aktivieren, würde sich über kurz oder lang sowieso die Frage stellen in einer Verlängerung. Ich glaube umgekehrt aber, dass diese Methode, die dazu geführt hat, dass wir dieses Abkommen überhaupt zustande gebracht haben, nämlich dass die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates zusammengestanden haben, hinter dem Projekt ein Verhandlungsergebnis zu erzielen und damit auch eine klare Kulisse da war für den Iran, dass die wichtigen Player in der Weltpolitik es ernst meinen, dass diese Methode nicht tot ist. Und ich finde es interessant, dass der amerikanische Präsident ja uns einerseits aufgefordert hat, das JCPOA gedanklich zu beerdigen, zum anderen uns alle aber auch aufgefordert hat, an einer neuen diplomatischen Offensive zu arbeiten, die letztlich der Methode CCPOA entspricht, nämlich China, Russland, Frankreich, Großbritannien, USA und Deutschland vielleicht auch wieder an die eine Seite des Verhandlungstisches gegenüber dem Iran zu bringen. Also das, finde ich, ist eine Perspektive, die sicherlich am Samstag eine Rolle spielen wird bei den Gesprächen der Bundeskanzlerin in Moskau.
Kommen wir gleich drauf. Sie hören die Sendung zur Diskussion. Es geht uns um die Eskalation im Mittleren Osten und die Frage, wie es weitergehen kann nach den vergangenen Tagen. Wir sprechen mit 2 Parlamentariern und 2 Wissenschaftlern, nämlich Jürgen Hart von der Unionsfraktion und Jürgen Trittin von den Grünen, die hier im Studio sind. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik und Konstanze Stelzenmüller ist uns aus Washington zugeschaltet. Sie arbeitet für die Denkfabrik Brookings Institution. Wir haben jetzt etwa 20 Minuten über diese große Lage, den großen Blick auf diesen Konflikt geworfen und gesprochen. Lassen Sie uns einmal durch die deutsche Brille schauen. Der Bundeswehreinsatz stand im Mittelpunkt vieler Diskussionen in den letzten Tagen. Mir ist klar, es geht um vergleichsweise wenig Soldaten, einen vergleichsweise kleinen Beitrag innerhalb dieser sogenannten Anti-IS-Koalition. Für uns, insbesondere für die Parlamentarier, dennoch wichtig. Sie müssen darüber entscheiden, ob die Soldaten gehen oder nicht, ob sie nach Hause kommen. Im Moment sind sie zum Teil in Sicherheit gebracht. Jürgen Trittin, hat die Bundesregierung in diesen Tagen der Eskalation einen Fehler gemacht in der Beziehung?
Die Bundesregierung hat in meinen Augen ziemlich tatenlos zugesehen, wie Trump das Atomabkommen ruiniert hat. Sie haben die Möglichkeiten, die man gehabt hat, durch Aufbau einer Zweckgesellschaft bis zum heutigen Tag nicht genutzt. Und das ist einer der Beiträge, will der Einschätzung von Herrn Steinberg gar nicht widersprechen, was den Charakter des Abkommens angeht, aber einer der Beiträge, die dazu geführt haben, dass die Iraner dann auf eine Strategie gesetzt haben, wir verletzen das Abkommen, aber wir verletzen nicht den Atomwaffensperrvertrag. Diese Balance halten sie bis heute. Und wenn die Frage sich stellt, ob wir auf ein atomares Wettrüsten im Mittleren Osten zustreben. Ja. Das ist ja die Folge von dem, was Herr Steinberg sagte, des Griffes an die Bombe. Dann geht das nicht nur um Amerika. Die Frage stellt sich in der Tat mit Blick auf die Atommächte China, Russland, ob die das wirklich mit zulassen werden. Und ich glaube, dass wir genau diese Strategie, das kann man jetzt nennen, Rettung des Atomabkommens, aber diese Grundstrategie, mit denen zusammen dieses zu halten, richtig ist. Und was den Bundeswehreinsatz angeht, der war aus Grundgesetz nicht gedeckt. Das Grundgesetz kennt keine Koalition der Willigen, sondern nur Systeme kollektiver Sicherheit. Und deswegen waren wir schon dagegen, die dahin zu schicken. Inzwischen, wenn sich das weiter so zuspitzt, wenn die Einladung wirklich zurückgezogen wird, müssen die abziehen.
Mhm. Herr Hart?
Also meines Wissens steht nicht in Rede, dass die Einladung an die Bundeswehr zurückgezogen wird. Das wäre natürlich in der Tat ein entscheidender Punkt, denn darauf haben wir auch großen Wert gelegt, dass wir auf Wunsch der irakischen Regierung dort sind, nicht nur auf Wunsch der kurdischen Autonomiebehörde, sondern auch der Zentralregierung in Bagdad. Ich glaube, dass die Entscheidung richtig war, zunächst die Soldaten aus Bagdad Richtung Kuwait und Jordanien zurückzunehmen, um abzuwarten, wie die Situation sich entwickelt. Aber in Erbil, wo die Sicherheitslage doch etwas anders einzuschätzen ist und wo auch die konkrete Zusammenarbeit mit den dortigen Sicherheitskräften eine sehr erprobte und intensive ist, bei dem Einsatz zu bleiben. Wir werden morgen in der Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses und in der Sondersitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestages mit Sicherheit von den beiden zuständigen Bundesministern hören, wie die Sicherheitslage einzuschätzen ist und welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen. Ich habe den Eindruck, dass mit größter Sorgfalt die Frage bewertet wird, zwischen der notwendigen Sicherheit für unsere Soldaten und andererseits aber auch dem klaren Signal an unsere Partner in der Region, dass wir auf sie setzen, dass wir auf ihre eigene Verteidigungsfähigkeit setzen und dass wir sie dabei unterstützen. Denn das ist ja die einzige Alternative für den Irak. Wenn der Irak nicht selbst in der Lage ist, seine Sicherheit in die Hand zu nehmen, amerikanische Streitkräfte nach Hause schickt, dann werden die Iraner es im Zweifel tun müssen.
Ich glaube, es herrscht ja Konsens, dass sollte nicht nur das irakische Parlament, sondern auch die irakische Regierung diese Einladung, sei es nun an die Koalition oder an die Bundeswehr, die gesondert eingeladen wurde, zurücknimmt, ein Abzug bevorsteht. Aber um auf den Kampf gegen den IS zu schauen, Herr Steinberg, leistet denn diese Koalition in der Hinsicht einen wichtigen Beitrag? Was für einen Schaden würde entstehen, wenn man geht?
Wenn die Deutschen gehen oder wenn die Amerikaner gehen?
Ja, ich vermute, sie werden zusammengehen.
Die Deutschen spielen da keine Rolle. Sie haben einmal eine Rolle gespielt und deswegen bin ich ein Fan des Einsatzes. Sie haben eine Rolle gespielt zu Beginn im Jahr 2014, als die Milan Panzerabwehrraketen geliefert wurden. Es war ein ganz kleiner Schritt. Das waren Panzerabwehrraketen, die von der Bundeswehr kaum noch gebraucht werden, der den Kurden enorm geholfen hat. Daraus ist ja diese Trainingsmission entstanden, zunächst in irakisch-Kurdistan und dann auch in Bagdad. Und ich fand das Signal immer gut, das wir da geben, dass wir einmal uns zumindest ein bisschen an diesem Einsatz gegen den IS beteiligen, der unserer Sicherheit ja sehr zuträglich war hier in Europa, wie wir auch an der abnehmenden Zahl der Anschläge gemerkt haben. Und weil implizit auch damit verbunden war die Botschaft, wir setzen auf diesen irakischen Staat und nicht auf irgendwelche iranischen Milizen. Das ist der eine Punkt. Sie haben recht, wenn die Amerikaner sich zurückziehen, dann werden auch die Deutschen gehen. Die Amerikaner, die spielen eine ganz wichtige Rolle, obwohl sie vor allem in beratender Funktion da sind. Aber sie liefern Daten aus der Luftüberwachung, sie liefern sonstige nachrichtendienstliche Kenntnisse. Sie sind teilweise mit im Feld im Kampf gegen den IS. Und wenn all das wegfallen würde, würde das bedeuten, dass die irakischen Sicherheitskräfte den Kampf gegen den IS zwar weiterführen können, aber nur so, wie wir das beispielsweise von den iranisch kontrollierten Milizen gesehen haben. Da werden dann wieder ganze sunnitische Dörfer abgebrannt. Da werden dann möglicherweise die Männer des Ortes ganz einfach alle umgebracht oder irgendwo hingebracht. Die verschwinden dann in Gefängnissen. Dann sind wir wieder in einer Phase zurück, die wir nach 2011 schon hatten. Da hatten wir ja einen amerikanischen Abzug und danach ist der IS erst groß geworden, wieder groß geworden. Warum? Weil die irakische Regierung unter iranischem Einfluss so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Und wenn die Amerikaner jetzt abziehen, dann wird das so ähnlich laufen. Der Kampf wird weniger effektiv gegen den IS und er wird sehr viel brutaler. Und das wird dazu führen, dass der IS erstarkt. Vor allem deshalb, weil große Teile der sunnitischen Bevölkerung im IS wieder eine Alternative sehen werden zur verhassten Regierung in Bagdad. Das darf eigentlich nicht passieren, aber es wird mit einiger Sicherheit so kommen.
Sie glauben, die Amerikaner gehen?
Selbst wenn sie nicht gehen, müssen sie jetzt vermehrt von ihren Basen agieren. Die werden sich in den nächsten Monaten vor allem um die eigene Sicherheit kümmern. Die sind ja alle von schiitischen Milizen umgeben. Okay. 60.000, 70.000 Mann.
Frau Stelzmüller, wie sehen Sie das in Washington?
Ich glaube, langfristig ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sozusagen die Sicherheitsbürokratie hier und das Militär seinen hinhaltenden Widerstand gegen Trumps Versprechen, amerikanische Truppen zurückzubringen, verliert. Und ich möchte nochmal daran erinnern, die Energieinfrastruktur und die Transportinfrastruktur des Nahen und Mittleren Osten, inklusive die Straße von Hormuz, sind extrem verwundbar für lokale Akteure, vor allen Dingen die iranischen Milizen, die Revolutionsgarden. Und sie sind von existenzieller Bedeutung für die wirtschaftliche Sicherheit Europas und Deutschlands. Das hat Folgen für uns.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann, Sie werden mir schnell widersprechen, wenn es anders ist. Aber wenn ich Trump gehört habe, und ich, das ist jetzt eine Frage in die Runde, dann meine ich, dass er sich als der klare Sieger der Konfrontation der letzten Tage versteht. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, na, also wenigstens mittelfristig gewinnt hier der Iran. Richtig?
Ja. Ja. Im Irak gewinnt der Iran.
Ja, im Irak gewinnt der Iran.
Und Russland,
in Syrien
und China.
Gewinnt Russland und im Libanon ist der Iran auch massiv vertreten. Und was das für Israel bedeutet, mag ich mir gar nicht ausdenken.
Und die Verlierer sind...
Wenn das sich eine Phalanx bildet, die Israel massiv umzingelt und natürlich dann auch die Existenz des Staates Israel noch stärker bedroht, als das sowieso die letzten Jahrzehnte schon
dabei war. Sie haben eben die Reise am Samstag der Kanzlerin nach Moskau angesprochen. Welche Rolle spielt Putin hier?
Ich glaube, einer von meinen beiden Gesprächspartnern hat das ja schon gesagt. Putin hat auch Interessen daran, dass der Iran keine Atombombe bekommt und dass der Iran in irgendeiner Weise eine konstruktive Rolle bereit ist zu spielen in der Region. Genauso China. Deswegen gibt es meines Erachtens schon eine Basis, wo tatsächlich die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates zusammenarbeiten könnten. Bei den Gesprächen in Moskau wird es zum einen um dieses Iran-Thema gehen, zum anderen aber nach meinem Kenntnisstand auch über die Frage, wie es in Libyen weitergeht. Denn der Libyen-Konflikt, der heute nicht unser Thema hier ist, ist ein wenig in den Schatten geraten in den letzten Tagen. Gleichwohl verändern sich die Dinge dort auch mit rasender Geschwindigkeit.
Man hat fast den Eindruck, dass Haftar die Situation nutzt, während die Schlagzeilen oder Scheinwerfer nicht woanders.
Also um den Exkurs zu wagen, es ist halt doch so, dass sowohl Haftar als auch Sarraj, also die legitime Regierung, beide nicht erwarten können, dass sie über die Zeit die Oberhoheit gewinnen. Sie sind jeweils in einer Situation, die sie vielleicht als Sackgasse empfinden, weil sie nicht vorankommen. Und das könnte den Boden bereiten für eine Bereitschaft, doch über eine Friedenslösung und einen Interessenausgleich im Lande zu verhandeln. Und die Bundeskanzlerin hat ja im Herbst letzten Jahres bereits die Initiative ergriffen, im Rahmen dieses Berliner Formats die entscheidenden Akteure an einen Tisch zu bringen und eine solche Friedenskonferenz zu ermöglichen. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, weil das selbstverständlich auch ohne Russland nicht geht.
Sie sagen zu Recht Exkurs zurück zum Iran. Ihre Parteifreundin Frau Brandner hat heute gefragt oder vorgeschlagen, dass es doch ein wunderbares Zeichen deutsch-französischer Zusammenarbeit wäre, wenn Frau Merkel dort in Begleitung von Herrn Macron aufschlagen würde in Moskau. Vernünftig?
Ich finde es vernünftig, dass man diese Dinge miteinander abstimmt. Ob man dafür zu zweit reisen muss, ist eine andere Frage. Aber es ist völlig richtig, dass in dieser Situation die Bundeskanzlerin sucht das Gespräch, weil es trotz der Regionalpolitik von Herrn Putin in Syrien, die ist ja nicht akzeptabel, die finden wir nicht gut, aber in einer solchen Situation sagt, wir haben hier ein gemeinsames Interesse und das kann nicht sein, dass zu den bisherigen nicht regulären Staaten mit Atomwaffen ein weiterer hinzutritt. Und wenn es ein weiterer ist, wird es nicht bei diesem bleiben. Das ist doch völlig klar, dass Saudi-Arabien und möglicherweise Ägypten sich das nicht gefallen lassen werden an dieser Stelle. Und ich glaube, dass ein solcher Vorstoß durchaus eng abgestimmt mit Frankreich stattfinden kann. Wir müssen an dieser Stelle tatsächlich zu einer europäischen Politik kommen. Das ist übrigens das gleiche Dilemma in Libyen.
Ja.
Die Franzosen unterstützen mit den Russen General Haftar, die Italiener zusammen mit den Türken und den Kataris Herrn Sarraj. Und wir liefern an beide Seiten Waffen.
Herr Steinberg schmunzelt. Warum?
Ja, das ist so. Das ist willkommen in meiner Welt. Das ist der Nahe Osten. Ja,
aber darf ich vielleicht noch eine Front aufmachen?
Ja, bitte.
Wenn wir schon dabei sind. Der neueste Frontex. Ja, Verzeihung. Also ein neues Thema, das aber verwandt ist und hier durchaus eine Rolle spielt. Und das ist, und das übrigens zu einer Front werden kann und für die Bewohner schon ist, nämlich Afghanistan.
Oh, ja, bitte.
Ja. Ja, und zwar, das ist nicht unbedeutend hierfür. Und zwar deshalb der neueste Frontex-Bericht, die Europäische Grenzschutzbehörde, besagt, dass momentan weniger Flüchtlinge als in den letzten 6-7 Jahren in Europa ankommen, aber es einen sprunghaften Anstieg der afghanischen Flüchtlinge gegeben hat. In Afghanistan verhandeln die Amerikaner gerade mit den Taliban. Das geht eher schlecht als recht. Und die Taliban weigern sich, die legitime gewählte afghanische Regierung mit einzubeziehen. Auch da droht ein Kollaps, nicht nur dieser Verhandlungsbemühungen, sondern der gesamten Ordnung in Afghanistan. Und auch das kann Folgen haben, nicht nur für die westlichen Truppen vor Ort, und da ist der Bundeswehranteil ein erheblich größerer, sondern auch für erneute Flüchtlingsbewegungen. Und vielleicht nochmal zurück zum Thema westliches Bündnis, weil wir haben momentan die NATO gestreift, aber nicht wirklich behandelt. Herr Trump hat ja gesagt, er hätte gerne die NATO mehr involviert im Irak. Ich halte das für ausgeschlossen, weil wesentliche NATO-Länder, darunter nicht nur die Türkei, sondern auch Frankreich, immer es abgelehnt haben, die NATO im Süden des Europas einzusetzen. Großflächig. Deshalb gibt es ja diese Coalitions of the Willing. Aber wir sehen momentan, die Afghanistan, Libyen und Kosovo waren die drei Einsätze nach 1989, in denen der Westen, Europa mit Amerika, legal und legitim Interventionen vorgenommen hat und noch stationiert ist.
Frau Stelzenmüller, das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau. Trump und seine Bemerkung zur NATO und die Tatsache, dass er mehr Richtig. Engagement, und er sagte nicht Irak, er sagte, glaube ich, Middle East, also Nahe Osten. Ja. Die NATO Stimmt. soll sehr viel mehr im Nahen ja. Osten tun. Klar. Frage hier am Tisch, ahnen Sie, was ihm vorschwebt?
Das ahnt er, glaube ich, selber nicht. Ja. Aber ich glaube, dass es nicht im deutschen und im europäischen Interesse ist. Denn wenn wir uns zum Gefolgspartner dieser erratischen Politik, die, wie wir hier eben übereinstimmend festgestellt haben, eher den Iran als Gewinner kennt, machen würden, dann gefährden wir unsere eigene Sicherheit. Und ich finde dann, bevor man über ein Engagement der NATO redet, sollte man mal darüber reden, welche Interessen man an dieser Stelle hat und wie man miteinander umgeht. Mhm. Selbstverständlich kann er doch nicht erwarten, ernsthaft, dass die Europäer mit ihm einen Schulterschluss machen, nachdem er ihnen im Rahmen des Atomabkommens schlicht und ergreifend einfach den Stinkefinger gezeigt hat und gesagt hat, jetzt ist aber Schluss mit lustig. So kann man auch innerhalb der NATO nicht miteinander umgehen.
Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir den Ausbildungseinsatz im Irak im Rahmen des NATO Ausbildungseinsatzes gemacht hätten. Deutschland hat ja eine eigene Rolle genommen.
Das war aber eine Lex-SPD.
Da ist jetzt eine kanadische Generalin, ist Kommandierende dieses NATO-Einsatzes.
Okay, müssen wir vielleicht kurz erklären. Es gibt zwei Ausbildungsmissionen parallel laufend. Die Deutschen haben sich für einen, darf ich sagen, Sonderweg entschieden, aufgrund Bedenken insbesondere eines Mannes wie Rolf Mützenich, der eine Nähe von Irak, NATO, Amerikanern und Bundeswehr problematisch fand. Konstruktionsmängel, sagen viele. Wird das bei einer möglichen Verlängerung, wenn sie denn kommt, korrigiert?
Ich glaube, dass wir Stand vor Weihnachten an dem Punkt waren, dass wir gesagt haben, diese Ausbildungsmission muss unbedingt weiterlaufen. Ich hoffe, dass wir bei dieser Position bleiben können, dass auch unser Koalitionspartner dazu steht und dass wir das so weitermachen. Es wird viel davon abhängen, wie in den nächsten Tagen sich die Situation entwickelt. Das muss man nüchtern sagen.
Herr Steinberg, zur NATO-Rolle.
Das wirklich Besorgniserregende an der Rede ist die Verbindung der beiden Themen, Atomabkommen und NATO. Ich glaube, dass tatsächlich irgendeine Art von NATO-Einsatz, bei diesem Thema für ganz viele NATO-Länder ganz einfach nicht in Frage kommen wird. Womit wir uns allerdings auf jeden Fall sehr schnell befassen müssen, ist die Frage zunächst einmal, ist das Atomabkommen wirklich tot? Und das hatte ich eingangs schon gesagt, da habe ich den Eindruck, dass viele Europäer das ideologisch sehen. Und zweitens müssen wir uns darauf einstellen, dass wir jetzt in eine Phase geraten, in der die Frage nicht mehr ist, Atomabkommen ja oder nein, sondern Atommacht Iran ja oder nein. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wie gehen wir denn damit um? Und ich glaube, dass die Europäer da doch in den sauren Apfel werden beißen müssen und mit der Trump-Administration ganz ernsthaft reden, wie man mit diesem Thema umgehen kann. Und aus meiner Sicht dürfen auch die Europäer das nicht dulden.
Jetzt scheint es mir so zu sein, wir können es nicht wie sonst häufig machen, zu sagen, das hat er mal so gesagt. Wir haben eben gesagt, diese Rede war sorgfältig vorbereitet und geskriptet. Wenn er einen solchen Vorschlag, selbst wenn er es Antrag nimmt, ja oder nein, dann müssen wir das ernst nehmen, diese Forderung an die NATO. Oder ist das Taktik, die man vernachlässigen kann?
Nein, ich habe vorhin dafür plädiert, ihn ernst zu nehmen. Er wird den Wunsch haben und deswegen muss man auch sehr ernsthaft an dieser Stelle Nein sagen.
Ja.
Ich stimme Herrn Steinberg ja zu, dass die entscheidende Frage ist, soll der Iran eine Atommacht werden? Nun, die Antwort darauf, die wir gegeben haben, war, wir sorgen dafür, dass wir Zugang haben, dass die Regeln des Nichtverbreitungsvertrages eingehalten werden. Das ist die europäische Antwort. Diese europäische Antwort wird von Herrn Trump abgelehnt. Da gibt es einen massiven Dissens. Diesen Dissens dadurch zu übertünchen, dass man jetzt sagt, jetzt machen wir einen Schulterschluss und marschieren alle hinter Herrn Trump in der Politik des maximalen Drucks, wird nach meiner festen Überzeugung den Weg des Iran zur Atomwaffe beschleunigen und nicht verlangsamen.
Das war ja auch der Grund, warum wir den Verhandlungsweg zum JCPOA gewählt haben. Denn die Option, durch massiven Druck das zu erreichen, hat ja vor 10 oder 5 Jahren auch schon auf dem Tisch gelegen. Und man hat sie verworfen, genau aus dem Grund, den ich vorhin geschildert habe, weil es im Zweifel nicht konsensfähig sein wird unter den 5 ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates.
Okay, dann, wir gehen aufs Ende zu. Letzte Frage, welche Option haben die Europäer dann?
Ich finde es wichtig, dass die Außenminister ihre Ratssitzung vorgezogen haben, dass sie am Freitag zusammentreffen in der Europäischen Union. Ich würde mir wünschen, dass nicht nur die 3 europäischen Partner des JCPOA, sondern alle Staaten der Europäischen Union an einem Strang ziehen bei dieser Frage, dass eine gemeinsame Initiative sowohl Richtung Washington als auch Richtung Moskau geht, doch einen neuen Anlauf für Verhandlungen mit dem Iran zur Lösung nicht nur des Atomproblems, sondern insgesamt des aggressiven Gehabes des Landes in der Region zu wählen. Und wenn die diplomatischen Anstrengungen jetzt massiv verstärkt werden als Folge dessen, was am Freitag passiert ist, dann kann man vielleicht aus diesem aus meiner Sicht sehr negativen Ereignis doch noch eine gute Kraft schöpfen.
Die Optionen der Europäer, der Westeuropäer oder der E3, wie sie so schön heißen, Herr
Trittin. Ich bin der festen Überzeugung, dass die E3 sich nicht in die Situation bringen dürfen einseitiger Schuldzuweisung. Sie müssen die Eskalation auf beiden Seiten klar benennen und sie müssen auch im Konflikt mit den USA dem Iran ein Angebot machen. Dieses Angebot muss lauten, ihr verzichtet auf weitere Eskalation, ihr setzt die Regeln wieder in Kraft. Dafür bauen wir das, was wir aufgebaut haben und wofür wir die Hülle ja haben, nämlich INSTEC so auf, dass es weit über das hinausgeht, was humanitäre Hilfe angeht. Also INSTEC, eine Möglichkeit zur wirtschaftlichen Betätigung des Iran wiederherzustellen. Mhm. Das ist übrigens auch aus anderen Gründen sinnvoll, weil wir werden dieses Instrument auch noch brauchen, wenn die USA ihre einseitigen Sanktionen gegenüber Russland, China oder gegen sonst wen vollziehen.
Option der Europäer?
Ich sehe tatsächlich kaum Optionen, gegen die USA in der Iran-Politik eine erfolgreiche europäische Politik zu führen. Wenn die Trump-Administration nicht davon überzeugt werden kann, und davon gehe ich aus, dass Verhandlungen zum Ziel führen können, dann sind wir aus dem Spiel raus.
Wir haben die Frage von Herrn Steinberg nicht beantwortet. Was passiert, beziehungsweise Herr Trittin beantwortet die Frage von Herrn Steinberg nicht, dass wir, wenn der Iran tatsächlich jetzt die Atombombe verfolgt, weil er nur so sicher sein kann, dann ist mit einer Forderung nach Verzicht auf Deeskalation das Problem Europas nicht gelöst. Das Problem unserer Verwundbarkeit.
Constanze Stelzenmüller, am Ende dieser Sendung, 58:30, sollte sie enden. Ein paar Sekunden sind wir drüber. Ich hoffe, das wird mir nachgesehen. Ihnen einen schönen Abend.
Zur Diskussion. Eskalation wohin? Der Iran, die USA und Europa. Es diskutierten Jürgen Hart, CDU, Guido Steinberg, Stiftung Wissenschaft und Politik, Constanze Stelzenmüller, Brookings Institution und Jürgen Trittin, Diskussionsleitung Klaus Remme.